Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin wieder zurück. Dafür ist Jörg jetzt auf Reisen, darf in tunesischer Sonne brüten. Fachtagung natürlich, kein Urlaub. Er hat mir gesagt, er hätte Kapitel 10 abgeschlossen. Stimmt das? Ja, okay. Gut, dann bleibt nur noch dieses Kapitel 11. Und wenn ich ein bisschen schneller spreche oder schneller über die Folien drüber gehe, dann schaffen wir es vielleicht heute mit dem Kapitel 11 und dann hätten Sie und ich natürlich auch nächsten Dienstag dann schon frei. Also wollen wir mal gucken. In diesem letzten Kapitel geht es jetzt um Angriffe über das Netz und ihre Abwehr. Wir werden also nicht über Internet Security im Allgemeinen reden, sondern eher, wie man lokale Rechensysteme schützt. Wir gehen also davon aus, dass wir uns hier irgendwo befinden und dann ist vielleicht so eine Firewall da außenrum und da sitzt ein Bad Guy mit schwarzem Hut, der jetzt versucht, hier entweder die Firewall zu untertunneln oder irgendwie zu überwinden, um hier etwas Böses anzustellen. Also insofern geht es schon um vernetzte Systeme, aber nicht darum, was hier im Internet alles abgeht, sondern eher aus der Sichtweise des lokalen Knotens, der sich schützen will gegen Angriffe von draußen. Dazu müssen wir ein kleines bisschen ausholen. Wer hat den TCP-IP-Stack oder den OSI-Stack noch nie in seinem Leben gesehen? Wer ist damit gut vertraut? Nun ja. Also die grundlegende Idee, die schon von IBM in den 60er Jahren mal aufgekommen ist, ist die, dass man bei Kommunikationssoftware eine vertikale Strukturierung in derart vornimmt, dass man verschiedene Schichten identifiziert und diese Schichten für bestimmte Funktionen zuständig sind. Und in dem allgemeinen Referenzrahmen von ISO-OSI, OSI steht für Open Systems Interconnection, sind 7 verschiedene Schichten identifiziert, aber dieser OSI-Protokoll-Stack ist selten in dieser Weise implementiert worden. In den realen Implementierungen von solchen Stacks fehlen meistens Schichten oder es werden Schichten zusammengenommen. In Einzelfällen werden auch Schichten in 2 Schichten aufgeblendet. Aber als Referenzrahmen ist das OSI-Schichtenmodell immer noch geeignet. Da gibt es also ganz unten die physikalischen Aspekte, ob die Bits jetzt über eine Glasfaserleitung geht, über eine Kupferleitung, wie die einzelnen Bits dargestellt sind, also als Flanken von Signalen von 0 auf 5 Volt oder was auch immer. Das ist alles hier definiert und auf der nächsten Schicht, der Sicherungsschicht, geht es jetzt darum, bereits Übertragungsfehler in den Griff zu kriegen, entweder in der Form, dass man Übertragungsfehler erkennt und dann eventuell das entsprechende Paket oder Byte nochmal schickt oder dass man durch Einsatz entsprechender Codes und durch fehlerkorrigierende Codes Fehler unter Umständen sogar korrigieren kann. Das ist dieser Sicherungsschicht vorbehalten. Die nächste Schicht ist die Vermittlungsschicht. Da geht es im Wesentlichen um das Routing. Wie findet also eine Nachricht an irgendeinen entfernten Knoten seinen Weg dorthin? Und dazu müssen in allen Knoten auf dem ganzen Weg von der Quelle bis zum Ziel entsprechende Routing-Tabellen gehalten werden, sodass man weiß, wenn das letztlich dorthin will, dann muss ich es zunächst mal zu diesem Knoten routen und der weiß dann weiter Bescheid, wie es weitergeht. Diese 3 unteren Schichten, die sind an allen Knoten präsent, über die eine Nachricht geht, während die weiteren Schichten nur noch an den Endpunkten der Kommunikation zwischen dem Sender und dem letztendlichen Empfänger präsent sind oder involviert sind in eine solche Nachricht. Das ist dann das Transportprotokoll. Das, die Transportschicht macht also hier Flusskontrolle zwischen Sender und Empfänger, wenn also der Empfänger nicht in der Lage ist, die Daten so schnell abzunehmen, wie sie der Sender verschickt. Dann gibt es entsprechende Protokolle, die diese Flüsse entsprechend abbremsen, damit sich hier keiner verschluckt. Außerdem findet hier das statt, was hier unten auch schon stattfand. Nur ist es hier sozusagen zwischen direkten Knoten eines Netzwerks und hier ist es zwischen den Endpunkten der Kommunikation, dass man nämlich auch hier überprüft, ob Pakete korrekt angekommen sind und eventuell, wenn Pakete in kleine Häppchen zerlegt werden, das ist auch möglich, insbesondere beim Übergang von hier nach da, dass man eine große Nachricht auf dieser Ebene dann zerlegt in kleinere Nachrichten auf dieser Ebene, dann muss man auf der Ebene auch wieder die kleinen Pakete zu dem großen Paket zusammensetzen. Und da es nicht ausgeschlossen werden kann, dass Pakete auf dieser Schicht über unterschiedliche Wege ihr Ziel erreichen, gibt es natürlich auch unter Umständen Überholvorgänge, sodass hier die Reihenfolge am Ende wiederhergestellt werden muss. Außerdem können Pakete verloren gehen, es werden Quittungspakete verschickt, die auch verloren gehen können und all das wird hier auf der Transportschicht abgehandelt. Ein weiteres höheres Konzept ist dann die Sitzungsschicht, manchmal nicht implementiert. Da geht man davon aus, dass man eben das zwei Knoten für eine längere Zeit bidirektional miteinander kommunizieren und dass eben diese Sitzung auch eine gewisse Identität erhält, die durch entsprechende Protokolle hier unterstützt wird. Bei der Darstellungsschicht oder Presentation Layer geht es dann um Codierung, wie werden komplexe Datenstrukturen zerlegt, dargestellt, welche Codes verwendet man, wie werden Integers dargestellt, wie werden Floating Points dargestellt, wie werden Zeichen und Buchstaben dargestellt, weil nämlich auch Quell- und Zielrechner von unterschiedlicher Art sein können. Da werden unterschiedliche Prozessoren benutzt, deswegen verwenden die unterschiedliche Zeichendarstellungen oder unterschiedliche Codes. Das muss hier geregelt werden, in dem Sinne, dass man entweder alle Nachrichten in ein kanonisches Format wandelt und dann am Empfängerseite wieder die Rückwandlung in das lokale Format vornehmen muss oder dass sich die beiden Kommunikationspartner darauf verständigen, welches Format verwendet wird, vielleicht das Format hier oder das Format da. Anwendungsschicht sind dann die spezifischen Protokolle für die jeweiligen Internetanwendungen. Das heißt, damit ist dann gemeint, sind es Webzugriffe, also ist es das HTTP-Protokoll, ist es File-Transfer, also FTP, ist es E-Mail, also SMTP und was da sonst noch an diversen Protokollen existiert, die finden sich hier. Dass der üblicherweise verwendete Protokoll-Stack TCP-IP hat also die Sitzungsschicht beispielsweise leer. Die Vermittlungsschicht heißt IP. Auf Transportschicht gibt es im Wesentlichen drei Protokolle. TCP und UDP sind die, die Sie kennen sollten. Und darunterliegende Schichten, davon gibt es mehrere. Eine davon eben Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. IP ist das, was das Ganze zusammenhält. Man spricht deswegen auch von so einer Stundenglas-Architektur. Unten haben wir Diversität, wie jetzt die konkrete Übertragung der einzelnen Bits stattfindet. Oben haben wir Diversität, wofür jetzt, was die jeweiligen Anwendungen sind. Aber alles basiert im Kern auf diesem IP-Protokoll. Und das ist eine erstaunliche Tatsache, dass ein Protokoll, was in den 60er Jahren für File-Transfer und E-Mail entwickelt wurde, jetzt 40 Jahre später immer noch mehr oder minder unverändert in Betrieb ist für die diversen anderen Anwendungen, die ja inzwischen über das Internet ablaufen, insbesondere Streaming-Media, Multimedia und so weiter. Gucken wir uns mal an, wie jetzt auf dieser Ebene Pakete aufgebaut sind. Ein IP-Paket, und zwar Version 4, das ist die immer noch vorherrschende Version des IP-Protokolls. Es gibt zwar IPv6 schon seit vielen Jahren als Standard vorliegen, aber der Übergang von V4 auf V6 ist immer noch sehr zögerlich, sodass zwar inzwischen alle Betriebssysteme V6 unterstützen, aber es noch kaum V6-Verkehr gibt. Der Übergang zu V6 ist deswegen irgendwann mal nötig, weil einfach die IP-Adressen langsam ausgehen oder man eben mit anderen Techniken gucken muss, dass man den begrenzten IP-Adressraum, der nur aus 32 Bit besteht, besser ausnutzt. Gut, das ist immer noch das Wichtigste, das V4, und so ein Paket besteht also aus dem eigentlichen Inhalt und dann einem Kopf, der Verwaltungsdaten trägt. Hier sehen Sie das jeweils aufgeteilt in 32-Bit-Worte. Also in den ersten 32-Bit finden Sie die Version, das wäre dann V4. Dann gibt es die Länge dieses Headers, also wie viel Byte der Header lang ist, weil dieses Options-Feld unterschiedlich lang sein kann. Dann haben wir hier ein paar Bit für Quality of Service Informationen, die sind nur zum Teil benutzt. Und dann finden Sie hier die Länge des gesamten IP-Pakets. Sie sehen, das sind also 16 Bits sind hier vorgesehen. Daraus können Sie rückschließen, was denn die maximale IP-Paketlänge ist. Dann haben diese Pakete einen Identifier und sie können außerdem fragmentiert werden, wenn die darunterliegende Schicht nicht in der Lage ist, Pakete dieser Länge komplett zu übertragen, dann muss man sie zerhacken. Und deswegen muss man diese einzelnen Teile, die da beim Zerhacken entstehen, die Fragmente, entsprechend kennzeichnen, damit man sie hinterher wieder korrekt zusammensetzen kann. Und mit diesen beiden Bits, das D-Bit sagt Don't Fragment, das heißt, man darf dieses Paket nicht fragmentieren, und das M heißt more Fragments, das heißt, es ist noch nicht fertig, sondern dies ist ein Teil von mehreren Paketen, die noch kommen, wird das charakterisiert. Dann gibt es hier das Time-to-Live-Feld, ursprünglich vorgesehen, dass wenn irgendwas mit den Routing-Tabellen schief geht, solche Pakete nicht endlos im Internet zirkulieren und das System verstopfen, dass man also sagt, wenn so ein Paket eine gewisse Zeit lang unterwegs war, dann soll es sterben, dann muss man es vom Netz nehmen. Implementiert wird es dann aber so, dass das hier ein Zähler ist. Sie sehen ja 8 Bit breit, also 0 bis 255. Das wird dann mit 255 initialisiert und jedes Mal, wenn so ein Paket einen Hop macht, dann wird dieses TTL-Feld um 1 dekrementiert, sodass wenn ein Paket 255 Mal gehoppt ist, dann wird es aus dem Netz genommen. Das reicht auch dicke aus, also selbst wenn Sie hier Pakete an irgendeine entlegene Adresse in, sagen wir mal, Neuseeland schicken, dann werden es trotzdem nicht viel mehr als 10 Hops sein, die das Paket zurücklegen. Mit Protokoll wird angegeben, welches darüberliegende Protokoll verwendet wird, also zu was für eine Art von Verkehr dieses Paket zählt. Da steht dann also TCP oder UDP oder ICMP drin. Und dann gibt es noch speziell für den Header eine Prüfsumme, um festzustellen, ob da irgendwelche Bits im Header umgekippt sind. Das Ganze gibt es auch nochmal für das gesamte Paket. Dann steht in diesem IP-Paket drin die Quelladresse, also die IP-Adresse des Rechners, der dieses Paket gesendet hat. Und die Empfängeradresse ist natürlich auch wichtig für Routing, dass die hier drin steht. Und das Optionsfeld kann man für verschiedene Zwecke verwenden. Das muss dann aber aufgefüllt werden auf eine entsprechende durch vier teilbare Bytezahl. Deswegen gibt es hier noch solche Padding-Bits, wenn das Optionsfeld hier zu kurz sein sollte, wird das mit Bits aufgefüllt, ohne dass die irgendeine Bedeutung tragen. Das ist das IP-Paket. Und wenn jetzt so ein und in diesem IP-Paket muss man sich jetzt vorstellen, ist die Payload und da findet sich jetzt das Paket, das zur nächsten Schicht oben drüber gehört. Man muss sich das so vorstellen, wenn Sie hier auf dieser Schicht ein Paket verschicken und Sie geben es an die nächste Schicht hier weiter, dann ist es so, als ob die jetzt nochmal ein Paket außenrum schnürt und wenn Sie das weiter runtergeben, dann wird nochmal ein Paket außenrum geschnürt. Das heißt, jede Schicht legt nochmal Protokollinformationen, Verwaltungsinformationen dazu und macht nochmal einen Umschlag außenrum, packt das nochmal ein, sodass die Pakete dann auch von oben nach unten immer größer werden und ein IP-Paket dann ein TCP-Paket als Payload enthält. Und so ist das zu verstehen. Hier würde sich dann also die Payload anschließen, das wäre typischerweise ein TCP-Paket, sodass im direkten Anschluss hier der TCP-Header zu finden wäre. Und der sieht folgendermaßen aus. Da gibt es den Quellport und den Zielport. Das sagt jetzt etwas darüber aus, welches Anwendungsprogramm auf Quell- und Zieladresse da miteinander kommunizieren. Dann hatte ich ja bereits erwähnt, dass diese TCP-Verbindungen die Pakete durchnummerieren, um sie wieder in die richtige Reihenfolge bringen zu können. Das sind also die Sequenznummer. Und TCP ist ein zuverlässiges Protokoll. Das heißt, es garantiert, dass die Pakete ankommen, in der richtigen Reihenfolge ankommen. Deswegen muss hier mit Quittungen gearbeitet werden. Also wenn immer ein TCP-Paket verschickt wird, muss der Empfänger ein Quittungspaket zurückschicken, dass der Sender weiß, aha, das muss ich nicht nochmal schicken. Und wenn die Quittung nicht kommt, dann würde er eventuell das Paket erneut schicken. So, dann gibt es hier noch diverse andere, wovon eigentlich nur diese Flags hier von Bedeutung sind. Die sagen an, ob, ja, hier gibt es ja die Möglichkeit der Priorisierung, ob das ein besonders dringendes Paket ist. Dann dieses Acknowledgement-Bit ist das zweite hier. Das gibt an, ob die Information, die hier in diesem Feld steht, wirklich als Acknowledgement verwendet werden kann, also ob dieses Feld gültig ist oder nicht. Nicht jedes Paket trägt hat Quittungscharakter. Die Push-Funktion ist die Möglichkeit zu erzwingen, dass nicht Pakete gesammelt werden und dann aus ökonomischen Gründen in einem Rutsch geschickt werden, sondern dass es wirklich sofort ausgeliefert wird. Und wichtig ist noch das SYN-Flag und das FIN-Flag, weil dieses ACK, SYN und FIN, das braucht man für Verbindungsaufbau bzw. Verbindungsabbau, weil nämlich sowohl Sender als auch Empfänger mit verschiedenen Nummern arbeiten. Hier diese Sequenznummern, das geht nicht immer bei 0 los, sondern jeder hat so einen Zähler, der steht bei einem bestimmten Wert. Sodass, wenn zwei jetzt Verbindung aufbauen, dann müssen die sich erstmal über ihre jeweils verwendeten Sequenznummern verständigen. Und dafür wird das SYN-Bit gesetzt, um deutlich zu machen, bei diesen beiden Paketen geht es jetzt um die Synchronisation der beiden Partner. Das Port-Konzept, wir sehen hier Source-Port, Destination-Port, Port-Nummer, ist bis zu 16 Bit breit. Die Ports repräsentieren in gewisser Weise Dienste und es gibt eben da so eine Konvention, welche Portnummern über welches Protokoll welchem Dienst zugeordnet sind. 21 wäre jetzt File Transfer, 23 Remote Login, 25 ist das SMTP-Protokoll zur Versendung von Mail, 80 ist HTTP und Kerberos, was wir hier auch kennengelernt haben, arbeitet über Port 88 und benutzt auch nicht TCP, sondern UDP. Dabei ist die Konvention auch, dass die Portnummern von 1001 bis 1023 für diese Standarddienste definiert sind und jenseits dieser Grenze ist man dann etwas freier mit den Portnummern umzugehen. Der Verbindungsaufbau zwischen zwei Rechnern, die jetzt über TCP miteinander kommunizieren wollen, besteht darin, dass man sich über diese Sequenznummern austauscht. Das heißt, derjenige, der den Aufbau von TCP initiiert, würde dann in diesem ersten Paket, was er schickt, als Sequenznummer seinen aktuellen Zähler verwenden. Nehmen wir mal an, das ist 17 und würde sagen, dieses Paket dient jetzt zum Synchronisieren mit mir. Der Zielrechner würde das entgegennehmen und als Zeichen dafür, dass er die 17 richtig wahrgenommen hat, quittiert er den Empfang dieses Pakets 17, indem er hier um 1 inkrementiert und als Acknowledgement die 18 zurückschickt und gleichzeitig seine aktuell verwendete Sequenznummer seinem Kommunikationspartner mitteilt. Das sei beispielsweise 318. Es handelt sich also um ein Paket, um ein Antwortpaket, was auch noch der Synchronisation dient, weil der will ja dem hier die 318 mitteilen, gleichzeitig aber ein gültiges Acknowledgement-Feld enthält. Der dritte Schritt beim Verbindungsaufbau wäre dann, dass der hier wiederum die 318 quittiert, in dem Sinne, dass er 319 als Acknowledgement zurückschickt. 319 heißt also, das nächste Paket, was ich von dir erwarte, sollte die Nummer 319 tragen. Und gleichzeitig hat er hier jetzt eins weitergezählt und ist bei 18. Und da hier eine gültige Quittung eingetragen ist, ist auch das Flexbit ACK entsprechend gesetzt. Das ist der sogenannte Drei-Wege-Handshake beim Aufbau einer TCP-Verbindung. Wir brauchen das noch, weil wir gleich noch über so einen möglichen Angriff sprechen wollen. Wenn jemand einen Rechner angreift, dann braucht er so viel wie möglich Informationen. Je mehr er weiß, desto besser ist es für ihn. Und Rechner sind üblicherweise ziemlich geschwätzig, teilen also alles mit, welches Betriebssystem, welche Versionsnummer und Prozessor und Prozessortyp und da auch Versionsnummer. Vorhandene Netzwerkdienste, Anwendungssysteme, ja, Benutzer und Passwörter, die kriegt man nicht einfach so, aber wenn man die hat, ist es natürlich sehr viel einfacher. Und deswegen ist es jedem Eindringling wichtig, möglichst viel Informationen zu kriegen, weil dann kann man allein schon an dem Vorhandensein eines bestimmten, sagen wir mal, Netzwerkdienst in einer bestimmten Version Rückschlüsse treffen, dass, wenn die Version verwendet wird, die und die Schwachstelle noch vorhanden ist oder noch nicht geschlossen ist und kann dann einen entsprechenden Angriff fahren. Solche Informationsdienste sind zum Teil über Betriebssystemkommandos verfügbar. Es gibt zum Beispiel in Unix das Finger-Command, wo man etwas über die Benutzer erfährt, oder netstat für TCP-Informationen, dann rusers gibt ihnen an, wer alles eingeloggt ist und ping halt beispielsweise, inwieweit Rechner erreichbar sind. Auch Fehlermeldungen sind manchmal sehr geschwätzig und geben zu viel Preis, also mehr Preis, als sie eigentlich preisgeben sollten, sodass eben auch über Fehlermeldungen, über zu detaillierte Fehlermeldungen viele Informationen auf die Seite des Angreifers geraten, was schlecht ist für die Sicherheit des Systems. Besonders beliebt und wichtig sind Port-Scanner, mit denen man abfragen kann, welche offenen Ports an diesem System existieren, wo also an welchen Ports irgendwelche Prozesse auf eingehende Nachrichten laufen. Und die Verwendung von so einem Port-Scan wird üblicherweise, wenn ungefragt, durchgeführt als ein unfreundlicher Akt angesehen. Aber Port-Scanner sind natürlich auch wichtig für ein Rechenzentrum selbst, weil es ja gelegentlich auch mal selbst überprüft, ob irgendwelche Ports, die nicht offen sein sollten, doch offen sind. Es gibt sehr viele Werkzeuge, die im Prinzip das auch alles enthalten, die also versuchen, ein System wirklich komplett abzufragen, inwieweit Angriffe möglich sind. Also Werkzeuge zur Schwachstellenanalyse, und das sind Werkzeuge, die sowohl Angreifer, also sozusagen die Schwarzhüte, benutzen, als auch die Weißhüte, Leute, die verantwortlich sind für ein Netz oder eine Institution und deswegen gelegentlich mal solche Überprüfungen selbst durchführen, um rauszukriegen, ob irgendwelche Schwachstellen existieren. Und eins dieser Werkzeuge ist eben Saint, was auch so Sachen wie Portscanner und Ähnliches enthält. Auch hier gilt, dass wenn Sie Saint gegen ganz bestimmte IP-Adressen laufen lassen von irgendwelchen Institutionen, Sie unter Umständen ganz schön Ärger kriegen, weil eben das schon als Angriff gesehen wird, obwohl es nur mal ein Abtesten ist. Aber es ist genauso, wie wenn Sie irgendwo dann im Grunewald rumlaufen und an jedem Haus gucken, ob die Hintertür verschlossen ist oder nicht, würde man auch Sie fragen, was soll das eigentlich? Zudem kommt dazu, dass wir seit einem Jahr diesen neuen Paragraphen 202c im Strafgesetzbuch haben, wo zumindest nominell die Herstellung und Verbreitung solcher Werkzeuge unter Strafe gestellt wird. Soviel ich weiß, ich weiß nicht, ob von Ihnen jemand mehr weiß. Ich glaube, die Strafverfolgung hat bisher hier noch nicht zugeschlagen. Es wird von den einschlägigen Institutionen wurde hinreichend deutlich gemacht, dass man diese Werkzeuge braucht, um Sicherheit auch zu gewährleisten. Und trotzdem macht man sich in gewisser Weise strafbar, wenn man so ein Programm wie Saint auf seiner Festplatte rumliegen hat. Unangenehm sind auch solche Packet-Sniffer. Ich glaube, ich hatte Ihnen mal die Geschichte erzählt, die mir selber passiert ist vor 10, 15 Jahren, als es einem gelungen ist, einen Sniffer auf einem unserer Rechner, nicht an dieser Uni, an einer anderen, zu installieren. Und da damals Sicherheit noch nicht so groß geschrieben wurde und auch die Authentisierung beispielsweise gegenüber dem Mail-Server mit dem POP-Protokoll unverschlüsselt stattgefunden hat, sind also die Passwörter unverschlüsselt übers Netz gegangen. Und mit so einem Packet-Sniffer kann man die einzelnen Pakete dann rausholen und dann die ganzen Passwörter rausfischen, die in diesem Bereich, die der Packet-Sniffer sieht, herumgeschickt werden. Deswegen gucken Sie wirklich drauf, dass wenn Sie Ihr Mail-Programm konfigurieren, dass Sie darauf achten, dass der Authentisierungsvorgang zu Ihrem POP- oder IMAP-Server Ihr Passwort, was ja jedes Mal hin und her geht, entsprechend verschlüsselt. Okay. Angriffe oft darauf, dass man in der Lage ist, IP-Adressen zu fälschen. Sie haben gesehen, das steht da, die IP-Adresse steht da in dem Protokoll-Header drin. Und wenn Sie ein bisschen programmieren können, dann ist es keine Schwierigkeit, solche IP-Pakete selbst zusammenzusetzen, in denen dann halt eine IP-Adresse drin steht, die nicht richtig ist. Das heißt, Sie können jemanden vorgaukeln, dass dieses Paket von einem anderen Rechner kommt, als es tatsächlich kommt. Und wenn irgendwelche Sicherheits- oder irgendwelche Programme sich darauf verlassen, dass IP-Adressen korrekt sind, dann ist da schon das erste Problem gegeben. Ein anderer Mechanismus, der oft benutzt wird, um solche Angriffe zusammenzustellen, ist, dass man Netzwerkdienste durch eine Art von Überflutung am Reagieren hindern kann. Also man kann eventuell komplette Rechner, aber wenigstens ganz bestimmte Dienste, die auf dem Rechner laufen, durch Überfluten zum Schweigen bringen und so verhindern, dass sie sich auf Nachrichten melden, auf die sie sich eigentlich melden müssten. Sie werden das gleich sehen bei so einem spezifischen Angriff. Dann gibt es andere Dinge, die aber mittlerweile wohl ziemlich gelöst sind. Zum Beispiel das Trusted Host Konzept bei Unix, dass wenn man so ein verteiltes Unix-System hat, dass die Unix-Rechner, die zu dieser Domain gehören, sich gegenseitig vertrauen, sodass also ein Benutzer, der sich gegenüber einem Rechner dieses Verbundes authentisiert hat, sich bei anderen Rechnern, die dazugehören, nicht mehr weiter authentisieren muss. Das heißt, wenn dieses Trusted Host Konzept entsprechend umgesetzt ist, dass es also hier diese entsprechenden Einträge, diese Dateien gibt und diese Rechner dort aufgeführt sind, dann ist das auch ein Problemfall für die Sicherheit. So, Buffer-Overflow-Angriffe, darüber haben Sie ja auch schon gesprochen, vor allen Dingen auf Programme, die im privilegierten Status, also mit Super-User-Rechten ablaufen, sind natürlich auch ein lohnendes Ziel. Entweder um den Rechner lahmzulegen, aus welchen Gründen auch immer, oder um eben im privilegierten Zustand in diesen Rechner einzudringen, um dort irgendwelche anderen Sachen zu installieren, um was auszuspionieren. Ja, das ist so ein Beispiel für Lahmlegen. Sie haben gesehen, wie dieser Verbindungsaufbau funktioniert. Wenn jetzt der Angreifer eine große Anzahl von SYN-Paketen daraus donnert, üblicherweise mit gefälschten IP-Adressen, also jedes Mal eine andere Adresse von Rechnern, die gar nicht existieren oder sehr langsam reagieren, dann schickt er die entsprechenden Acknowledges zurück und hält jetzt sozusagen entsprechende Verbindungen offen. Und wenn das mal ein paar 10.000 sind, die da offen gehalten werden müssen, dann gerät der auch an seine Grenzen. Er wartet auf das dritte Paket, das kommt aber nie, weil diese angeblichen Senderadressen gar nicht existieren. Und dann fängt der hier an, also dieses TCP-Protokoll fängt dann an zu blockieren auf der Seite, sodass dieses Opfer dann nicht mehr reagieren wird, wenn es regulär angesprochen wird. Das muss man nicht unbedingt mit TCP machen, das kann man unter Umständen auch mit anderen Protokollen machen. TCP-Sequenznummer-Angriff ist ein Beispiel, wie man eine TCP-Verbindung ja, usurpieren kann, könnte man sagen. Der Angreifer tritt hier praktisch in die Rolle des Opfers Y und gibt sich gegenüber dem Ziel Z als Y aus, ist es aber nicht und kann aber über diesen Mechanismus trotzdem erreichen, dass er von Z wie Y behandelt wird. Er würde also jetzt behaupten, er wäre Y durch entsprechende andere IP-Adresse, IP-Quelladresse, würde ein Paket dahin schicken und, nee, Moment, Das macht er mit seiner eigenen Adresse, mit seiner korrekten Adresse, damit er hier korrekt zurückbekommt die aktuelle Sequenznummer, die das Ziel Z verwendet. Wenn er jetzt weiß, was die aktuelle Sequenznummer ist, dann wird er hier jetzt anfangen, sein eigentliches Opfer Y mundtot zu machen, mit Hilfe eines solchen Syn-Flat-Angriffs, sodass er jetzt im Schritt 4 unter der Vorgabe Y zu sein, also mit Ys IP-Adresse, eine Nachricht zu Z schickt mit der richtigen Sequenznummer, und Z schickt dann ein Antwortpaket zurück, was aber zwar bei Y ankommt. Y wird aber nicht darauf reagieren, weil es ja im Rahmen dieses Flooding-Angriffs stillgelegt wurde in gewisser Weise, sodass jetzt 4 das Paket 5 gar nicht kennen muss, weil er weiß ja, welche Sequenznummer da drin steht, und von sich aus ein Antwortpaket auf dieses Paket 5 zurückschicken kann und auf diese Art und Weise erfolgreich sich als Y hier dem Ziel Z gegenüber eingeschlichen hat. Okay. Besonders unangenehm sind diese verteilten Denial-of-Service-Angriffe, bei denen durch die Mechanismen, wie wir sie kennengelernt haben, einzelne Internetknoten, das kann Ihr Rechner zu Hause auf dem Schreibtisch sein, das können Rechner bei uns in der Fakultät sein oder sonst irgendwo, irgendwelche Rechner werden geknackt, ohne dass sie es merken. Es werden Programme dort installiert, die aber nicht wirksam werden, sondern dort vor sich hin schlummern. Und irgendwann mal gibt es von einem Master einen Trigger-Befehl, was alle diese dort schlummernden kleinen Programmchen, die dort vorinstalliert wurden, zum Leben erweckt, die dann beispielsweise dazu benutzt werden. Das können Tausende sein, solche Botnetze, die da aufgebaut werden. Tausende, die dann anfangen, beispielsweise irgendeinen Opferrechner mit maximaler Datenrate zuzuballern mit irgendwelchen Paketen. Das kann also, oder das war schon mal eBay, das war schon mal Amazon, und die hatten ziemliche Probleme, also zum Teil brauchten die ein, zwei Tage, um sich von so einem Denial-of-Service-Attack wieder zu erholen, weil es für das Opfer ja nicht unterscheidbar ist, ob das jetzt ein legitimes TCP-Paket von einem regulären Benutzer ist oder so ein bösartiges von einem als Bestandteil dieses Denial-of-Service-Angriffs. Wir haben zum Beispiel gerade letzte Woche eine Promotion hier gehabt, wo ein Mechanismus vorgestellt wurde, wie man sowas verhindern kann. Und zwar war die Idee, dass jeder, der jetzt so eine Nachricht schickt, so eine Anfrage an einen Server, die Ernsthaftigkeit seiner Anfrage dadurch beweisen muss, dass er ein Rätsel löst. Dieses Rätsel lösen, so ein Krypto-Puzzle, dieses Rätsel lösen kostet Zeit, sodass also ein erneutes Paket erst gesendet werden kann, wenn dieses Rätsel gelöst ist. Und dieses Rätsel kann man schwieriger oder leichter machen, sodass man relativ gut einstellen kann, mit welcher Rate ein Sender Pakete an den Server schicken kann. Und man kann auf diese Art und Weise die also wunderbar ausbremsen. Und wenn einer jetzt wirklich nur eine Anfrage hat, die er beantwortet haben will, dann wird er auch die Zeit investieren wollen, die benötigt wird, um dieses Puzzle auf seinem Rechner zu lösen. Das wichtigste Werkzeug, um sich gegen solche Angriffe zu schützen, sind Firewalls, die eigentlich nichts anderes machen, als an der Grenze zwischen zwei Teilnetzen sich zu platzieren und den Verkehr zwischen diesen beiden Teilnetzen zu kontrollieren. Sie sind natürlich programmierbar, das heißt, man kann dann dieser Firewall sagen, welche Pakete durchgelassen werden sollen und welche Pakete aufgehalten werden sollen. Also insofern dienen sie typischerweise einzelner lokaler Netze, also die TU Berlin hätte also mindestens eine Firewall um sich herum und dann hat aber noch vielleicht jede Fakultät ihre eigene Firewall und vielleicht noch jedes Fachgebiet seine eigene Firewall, wenn man den Kollegen vom anderen Fachgebiet nicht traut oder dem Poolrechner für die Studenten, sodass da jede Subeinheit ihre eigene Sicherheitsstrategie fahren kann. Und letztlich werden Sie vermutlich auch auf Ihrem Privatrechner, auch wenn der vielleicht in einem komplexeren, gut gesicherten Netz untergebracht ist, werden Sie auf Ihrem Privatrechner auch nochmal eine Personal Firewall haben, um sich da auch nochmal abzusichern. Also der komplette Datenverkehr, also das ist der übliche Einsatz. Ich habe hier ein lokales Netz und da ist das riesige Internet mit den vielen lauernden Gefahren. Und da habe ich mir eben so eine Brandmauer dazwischen gesetzt, sodass nur richtig autorisierter, explizit autorisierter Datenverkehr durchgelassen wird. Wenn ich sage, der Verkehr wird kontrolliert und Sie sich daran erinnern, dass wir ja diese geschichteten Protokolle haben, dann kann man im Prinzip Firewalls an mehreren Ebenen ansetzen. Üblich sind Firewalls auf diesen drei Ebenen. Paketfilter heißen sie üblicherweise, wenn man auf IP-Ebene arbeitet und jedes einzelne IP-Paket und insbesondere den IP-Header kontrolliert und aufgrund der dort verfügbaren Information entscheidet, ich lasse das Paket durch oder ich weise das Paket ab. Auf der nächsten Ebene, TCP-Ebene, hätten wir die Circuit-Level-Gateways, die nicht erlauben, dass eine beliebige TCP-Verbindung zwischen drinnen und draußen stattfindet, sondern erzwingen, dass jede TCP-Verbindung über einen speziellen Rechner, über dieses Gateway stattfindet, wo eben auch dann spezifiziert werden kann, über welche Portnummern und zu welchen IP-Adressen TCP-Verbindungen aufgebaut werden dürfen. Und dann kann man sich noch vorstellen, das Ganze auf Layer 7, auf Anwendungsschicht, das nennt man dann einen Proxy-Server und das ist dann natürlich anwendungsspezifisch. Und wenn wir typischerweise an HTTP denken als Protokoll, also an das Web, dann würde es bedeuten, dass jedes HTTP-Paket erstmal zu einem Proxy-Server geht und dann auch nicht nur der Header angeguckt wird, sondern an der Stelle kann man dann auch wirklich inhaltlich filtern und gucken, ob da irgendwelche bösen Wörter drin stehen, die der Empfänger nicht lesen oder sehen sollte. Eine Kombination von all dem wird manchmal ein Bastion-Host genannt, ein Rechner, der als Repräsentant nach draußen fungiert, also ein komplettes inneres Netz nach außen hin repräsentiert, ist dann häufig ein Circuit- und Application-Gateway und ist also der Knoten, über den der ganze Verkehr läuft und auf dem auch die ganze Kontrolle und Filterung stattfindet. Und das ist natürlich dann auch ein exponierter Angriffspunkt. Das heißt, dieser Rechner, dieser Bastion-Host, muss dann auch besonders gut abgesichert sein. Also, so muss man sich das vorstellen. Wir haben hier so einen Paketfilter und da kommen, sind also irgendwelche Flüsse, die reinkommen, irgendwelche Flüsse, die rausgehen. Und bei manchen ist also okay und manche werden hier abgestoppt. Wie muss man sich das vorstellen? So ein Paketfilter, das kann, ist typischerweise ein Router, der als Paketfilter benutzt werden kann. Es kann aber auch irgendwie ein Rechner sein, einfach eine Linux-Kiste, die Sie praktisch nur als, als Firewall benutzen. Und es kann aber auch eine ganze komplexe Sammlung von Rechnern sein, weil Sie einen wahnsinnig großen Verkehr haben, der mit einem Paketfilter nicht zu kontrollieren ist, sodass Sie auch die Paketfilterung nochmal parallelisieren müssen und deswegen hier eine ganze Batterie von Rechnern aufbauen, die nichts anderes machen, als Pakete zu inspizieren. Aber so herkömmliche oder aktuelle Router, die sind auch auf diese Aufgaben spezialisiert und können auch bei höheren Übertragungsraten on the fly Paketfilterung betreiben. Die Frage ist jetzt, wie sagt man so einem Paketfilter, ob er ein Paket durchlassen soll oder nicht? Und das macht man üblicherweise regelbasiert. Das heißt, jeder Paketfilter erhält eine Menge von Regeln, die so aufgebaut sind, dass eine Menge von Kriterien angegeben wird. Und dann wird gesagt, wenn die Kriterien zutreffen, dann entweder Permit, also lass das Paket durch, oder Deny, blocke dieses Paket. Die Kriterien orientieren sich an dem, was im IP-Paket vorgefunden wird. Wir haben erstens die Richtung von draußen oder nach draußen. Das erkennt man daran, an welchem physikalischen Port das Paket angenommen wurde. Wenn Sie sich jetzt so einen Router vorstellen, da gehen ja Kabel rein und gehen Kabel raus. Und je nachdem, bei welchem, wo das reinkam, ist die Richtung dadurch festgelegt. Dann steht im IP-Paket natürlich die Quelladresse und die Zieladresse. Das kann als Kriterium verwendet werden, dass Sie zum Beispiel sagen, dieses Subnetz ist böse, da will ich keinen Verkehr davon haben. Oder dass Sie sagen, dass Sie nach Protokoll filtern und sagen, ich erlaube nur TCP-Verkehr, keinen UDP und keinen ICMP-Verkehr. Oder dass Sie nach der Portnummer filtern, was darauf hinausläuft, dass Sie ganz bestimmte Anwendungen ein- oder ausschalten. Sie könnten zum Beispiel, wenn Sie hier nur Port 80 erlauben, dann würden nur HTTP-Pakete durchgelassen und alles andere wie Mail oder File-Transfer wäre geblockt. Man kann ja an der Quell- und an der Zieladresse erkennen, also man kennt ja die eigenen Adressen auf der einen Seite der Firewall und kann daran auch erkennen, ob eine Adresse von draußen ist und kann also an Quelladresse und Zieladresse erkennen, ob das ein Paket ist, was von drinnen nach draußen geht oder von draußen nach drinnen geht. Deswegen die Frage an Sie, warum braucht man dann noch hier extra diese Richtung? Wegen der Fälschbarkeit der IP-Adresse. Ne? Sie können der Firewall versuchen, hier vorzugaukeln, dass Sie in Wirklichkeit von draußen kommen. In Wirklichkeit aber das Paket von Ihnen an diese Firewall geschickt wurde oder umgekehrt. Und das würde man hier an einem Mismatch erkennen, weil man eben diesen Adressen nicht trauen darf. So könnte dann eine ganz kurze Auflistung von Filterregeln aussehen. Sie haben hier die Regeln durchnummeriert, A, B, C, D, E. Dann haben Sie die Richtung in, out oder egal. Dann haben Sie Quelladresse, Zieladresse. Ich habe das jetzt mal etwas global hier mit internal, external bezeichnet. Dann haben Sie hier das Protokoll. Dann Quellport, Zielport ist auch angegeben. Dann das Acknowledgement-Bit vom TCP-Protokoll, weil es ja immer das Problem ist, dass Sie ja, wenn Sie ein Paket rausschicken, kriegen Sie ja ein Quittungspaket zurück. Das heißt, auch wenn der Verkehr irgendwie nur in eine Richtung geht, muss die Firewall die Quittungspakete auch durchlassen, die dazugehören. Und das erkennt man dann einerseits an der Portnummer, andererseits an der Tatsache, dass hier ein Acknowledge-Bit gesetzt ist oder nicht. Und die Frage ist, wenn wir jetzt Regeln haben, die in Konflikt zueinander stehen, also einerseits sagen Sie, IP-Verkehr, der zu irgendeiner bestimmten IP-Adresse geht, soll grundsätzlich geblockt werden. Auf der anderen Seite sagen Sie, HTTP-Verkehr soll grundsätzlich frei sein, egal was für eine IP-Adresse das ist. Es wären zwei Regeln, die in Konflikt zueinander stehen. Die Frage ist, wie löst die Firewall diese Konflikte auf? Das ist ganz einfach. Sie geht diese Regelliste entweder von oben nach unten oder von unten nach oben durch, in diesem Fall von oben nach unten. Und die erste Regel, die zutrifft, die ist es dann. Und dann wird die Entscheidung getroffen. Und alle weiteren Regeln, die weiter unten stehen und vielleicht zu einem anderen Ergebnis führen würden, werden einfach ignoriert. Sodass es also bei diesen Firewalls sehr wohl drauf ankommt, in welcher Reihenfolge man diese Regeln aufschreibt. Und die letzte Regel wäre dann eben, alle Pakete, die in ihrer Spezifikation keiner der obigen Kriterien entsprechen, sollen geblockt werden. Das wäre also Default Deny. So, Sie sehen hier SMTP, also das Protokoll zum Versenden von E-Mail ist 25 und die Portnummer vom POP-Protokoll zum Entgegennehmen von E-Mail von einem SMTP-Server ist 110. Die Clients, die jetzt ein solches Protokoll benutzen, haben üblicherweise dann eine Nummer von größer als 1023, sodass die Server üblicherweise an diesen Nummern erkennbar sind und die Clients an diesen Nummern. So, die Frage ist jetzt, wie würden Sie jetzt in normalem Text, in normalem Deutsch sagen, was diese Filterregeln bewirken? Bitte? Die Frage ist, was wollen wir mit diesen vier Regeln bezwecken? Was erlauben wir, was verbieten wir?
Was wir erreichen mit diesen Regeln ist, dass alle von außen ankommenden Pakete, wenn wir jetzt eine Portnummer von größer als 1023.
Ja, das sind irgendwelche Clients.
Ja, das sind irgendwelche Clients, das wissen wir ja auch nicht so genau, wer das nun ist, aber das sind halt Clients. Und wenn Sie genau diese beiden Portnummern verwenden, dann dürfen Sie auf jeden Fall nach innen.
Das heißt, externe Clients dürfen, indem sie sich hier an den POP-Server wenden, dürfen E-Mails von diesem POP-Server abholen.
Ja, genau. Und dass sie von außen ankommen, das entscheiden wir daran, dass die Pakete tatsächlich von außen ankommen und externe
genau.
Quelladressen und interne Zieladressen.
Richtig. So. Und das sind die ersten beiden Zeilen. Und die zweite Zeile ist dazu da, dass Antwortpakete auch durchgelassen werden. Deswegen, da muss das Acknowledge-Bit gesetzt sein. der Sender muss dieser Server sein und der Client ist dann egal und das Paket muss rausgehen, muss also ein Antwortpaket sein. So, und die nächsten beiden Zeilen, die beziehen sich auf Port Nummer 25, also SMTP, und das würde bedeuten, dass interne Clients beliebige SMTP-Server außerhalb benutzen dürfen. Ob die SMTP-Server das wiederum erlauben, ist nochmal eine andere Geschichte, aber die lokale Firewall würde erlauben, dass sie sich jetzt, als wenn das die TU Berlin Firewall wäre, dass sie sich an ihrem Rechner, wo sie hier eingeloggt sind, dass sie einen beliebigen SMTP-Server draußen ansprechen dürfen, und um an den E-Mail zu versenden. Mehr nicht. Und alles andere wäre hier verboten. Okay? So, das war jetzt Paketfilterung. Also auf IP-Ebene, Circuit-Level-Gateway wäre Filterung auf TCP-Ebene, A und B. Für A und B sieht es so aus, als ob sie direkt miteinander eine TCP-Verbindung hätten. Tatsächlich, SOX ist also nur ein Produkt, was das realisiert, also ein Beispiel für einen solchen Circuit-Level-Gateway. Tatsächlich existieren zwei TCP-Verbindungen, nämlich eine zu dem SOX-Server und eine von dem SOX-Server zu A. Und das wäre jetzt das Beispiel für Kontrolle auf Anwendungsebene, zum Beispiel Web. Auch hier hätten Sie als Client den Eindruck, Sie würden direkt mit diesem Server hier kommunizieren. Tatsächlich wird der komplette Verkehr über diesen Proxy-Server geleitet und dieser Proxy-Server guckt dann wirklich rein in Ihre ganzen HTTP-Gets und Puts und wie sie heißen und guckt sich das ganze Paket an und kann dann aufgrund des Inhalts des Pakets, nicht nur der Header-Information wie auf den Ebenen darunter, entscheiden, ob er das blockiert oder durchlässt. So, und das können Sie in Ihren Browsern dann entsprechend angeben, ob Sie für die entsprechenden Standardprotokolle wie HTTP, FTP oder so irgendwelche Proxy-Server verwenden wollen oder ob Sie direkt mit dem Internet verbunden werden wollen. Hier das Gleiche für irgendeine ältere Version des Internet Explorer. Man kann diese Firewall-Funktionalität also auch über mehrere Ebenen hinweg in einem speziellen Rechner realisieren, dass man so einen speziellen Firewall-Rechner hat mit zwei Netzwerkkarten. Das heißt, der Rechner ist sowohl verbunden mit dem externen Netz als auch über die zweite Netzwerkkarte mit dem internen Netz. Und deswegen ist er in zwei Netzen beheimatet und deswegen heißt er Dual-Homed Host und wäre dann eben für diverse Firewall-Funktionen auf unterschiedlichen Ebenen benutzbar. Wenn man es ein bisschen aufwendiger haben will, dann kann man so einen sogenannten Screened Host benutzen. Wir haben einerseits einen separaten Paketfilter und dann für höherwertige Funktionen einen speziellen Gate-Rechner, sodass also auch hier jeglicher Verkehr über diesen Gate-Rechner läuft, zusätzlich aber noch so ein Paketfilter hier eingesetzt ist. Und die aufwendigste Geschichte ist die sogenannte demilitarisierte Zone. Wenn Sie mal sowas lesen wie DMZ, das heißt also Demilitarized Zone, und ist ein, manchmal sagt man auch, Perimeter Network. Sie haben also um das zu schützende interne Netz herum sondern muss man sich fast vorstellen wie in einer mittelalterlichen Burg, wo eben eine äußere Mauer ist und dann laufen da die Wachen rum oder schwimmen die Krokodile im Graben, im Burggraben oder sind wilde Tiere ausgebracht, die da nochmal kontrollieren und dann nochmal eine innere Mauer außenrum. Also hier hätten Sie die äußere Mauer, den Paketfilter und dann die innere Mauer, den internen Paketfilter und das Ganze hier wäre das Randnetz und hier hätten Sie noch so einen Gate-Rechner, um Proxy-Funktionen durchzuführen. Also man kann da beliebiges auch an Sicherungen noch hintereinander schachteln, wenn man sich mit diesem einen Paketfilter noch nicht so richtig wohlfühlt. Letztes Thema, Intrusion Detection, Einbruchs- oder Angriffserkennung. Etwas, was auch von zunehmender Bedeutung ist. Sie haben ja auch den Vortrag von dem Herrn Geschonek vor 2 Wochen oder wann gehört. Im Prinzip basieren diese Intrusion Detection Mechanismen auf 2 unterschiedlichen Vorgehensweisen. Entweder es sind, ähnlich wie wir das von den Virenscannern kennen, Angriffe oder Angriffsszenarien bekannt und man versucht, diese bekannten Angriffsszenarien zu erkennen. Das hat den Nachteil, dass man nur solche Angriffe erkennen kann, die hier als Muster auch schon bekannt sind und verzeichnet sind. Also nur bekannte Angriffe sind hier erkennbar und abwehrbar, während die Anomalieerkennung versucht, auch neuartige Angriffe zu erkennen, indem sie einfach aufmerksam das Nutzungsverhalten betrachtet und sowas über die Zeit, sowas wie ein normales Nutzerverhalten, versucht herauszufinden und anfängt Alarm zu schlagen, wenn sich einer der Benutzer oder irgendein Programm anders verhält als erwartet. Alarm schlagen heißt noch nicht, dass viel passiert. Man kann auch irgendwie eine SMS oder eine E-Mail an den Systemverwalter schicken, der dann letztlich entscheidet, ob das halt ein etwas merkwürdiges, aber durchaus noch legitimes Verhalten eines Benutzers oder Programms ist oder ob tatsächlich ein Angriff dahinter steht. Also wenn ich an meine eigene Nutzung denke, wenn ich morgens ins Büro komme und welche Programme ich dann aufrufe und welche IP-Adressen, dann würde man schon ein relativ klares, festes Profil herauskriegen, sodass, wenn jetzt ein anderer sich dort einloggen würde, man wahrscheinlich schon an dem unterschiedlichen Verhalten erkennen könnte, dass es nicht ich bin. Aber es geht nicht nur um solche banalen Nutzungsszenarien, sondern es geht eben auch um Systemprogramme, die sich vielleicht dann plötzlich gänzlich anders aufführen. Bleiben wir mal bei der Anomalieerkennung. Man geht also davon aus, dass große Teile des Systems statisch sind, zumindest zwischen 2 Systemaktualisierungen und dass man den Status dieser Programmdateien oder auch Systemdateien, Konfigurationsdateien dann in Form von Fingerprints irgendwo ablegen kann. Also man berechnet einfach Hash-Werte von den Dateien und legt die irgendwo sicher ab und dann kann man gelegentlich drüber gehen und gucken, also diese Hash-Werte neu berechnen und mit den bereits gespeicherten vergleichen. Und wenn da eine Abweichung da ist, dann weiß man, da hat irgendeiner an einem dieser Programme oder Konfigurationsdateien rumgefummelt. Und das ist dann ein Grund dafür, Alarm zu schlagen. Produkte, die so funktionieren, sind zum Beispiel das Tripwire von dem Gene Spafford, der auch dieses Buch über Unix Security geschrieben hat. Dynamische Anomalieerkennung, das wäre das, was ich Ihnen eben gesagt habe. Wir bauen langsam eines Normalprofils auf. Login, Zeit, Ort, verwendete Programme, Betriebsmittelverbrauch, typische Aktionsfolgen. Und dann versuchen wir herauszufinden, ob das Verhalten, was wir gerade gemessen haben, mit dem abgelegten typischen Verhalten übereinstimmt. Und da gibt es natürlich immer eine gewisse Unsicherheit, wo wir nicht genau uns sicher sind, ist das jetzt noch im Grenzbereich oder ist das schon so anormal, dass wir vermuten müssen, dass es nicht dieser Benutzer ist oder dass da irgendetwas schief läuft. Da gibt es dann auch Fehler erster und zweiter Art. Das heißt, es ist tatsächlich der normale Benutzer, es ist alles in Ordnung, ich melde aber einen Fehler, eine Anomalie. Oder die andere Art von Fehler, dass man ein anormales Verhalten nicht erkennt. Es ist tatsächlich ein Böser, aber ich habe ihn nicht als solchen erkannt. Und diesen zweiten Fehler, den sollte man natürlich versuchen zu vermeiden. Intrusion Detection Systeme werden zum Teil auch differenziert nach Network Intrusion Detection und Host Intrusion Detection, also ob irgendwie über die Netzinfrastruktur angegriffen wird oder einzelne Rechner angegriffen werden. Und man kann komplexe Intrusion Detection Systeme bauen, die sowohl Netzwerk als auch Hosts überwachen. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt so ein System, was ja so eine Art demilitarisierte Zone enthält. Also hier geht es nach draußen ins Internet. Da haben wir eine Firewall, dann haben wir hier in der demilitarisierten Zone unseren Webserver untergebracht. Da haben wir noch eine zweite Firewall nach innen und da hängen dann an einem Switch diverse Client Workstations dran. So, das IDS könnte jetzt mal aus diversen Sensoren bestehen. Das heißt, man greift hier die entsprechenden Pakete, die da über das Netz laufen, greift man ab. Und auch auf den entsprechenden Knoten werden Programme installiert, die Sensorfunktion haben, also einfach mitloggen, was da passiert. Sowohl systembezogen als auch unter Umständen anwendungsbezogen, also speziell auf diese Funktion des Webservers bezogen, nicht nur auf das darunterliegende Betriebssystem wie Linux oder Windows. Und dann wäre der nächste Schritt, dass man diese ganzen Informationen sammelt. Einmal die netzwerkrelevanten Informationen, also diese ganzen Netzwerksensoren zusammenführt zu einem Network Analyzer, als auch die ganzen knotenspezifischen Informationen von den einzelnen angeschlossenen Rechnern sammelt zu einem Host oder Application Analyzer. Der hätte dann ein kompletteres Bild schon, weil Angriffe durchaus sich dann an mehreren Stellen niederschlagen, sodass also diese Zusammenführung schon wichtig ist für eine Angriffserkennung. Und dann könnte man eben auch noch die Ergebnisse der Netzwerkanalyse und der Knotenanalyse zusammenbringen und auch nochmal auswerten und dann in der Gesamtschau des Ganzen vielleicht entscheiden, es liegt ein Angriff vor oder es liegt kein Angriff vor, unabhängig davon, ob man jetzt Angriffserkennung oder Anomalieerkennung betreibt und dann irgendwelche Alarmnachrichten irgendwo hinschickt an andere Knoten oder eben auf das Mobiltelefon des Systemverwalters und dann auch entsprechende Reports generiert. Okay? bei der Angriffserkennung, wo es also darum geht, bekannte Angriffsmuster in dem Intrusion Detection System zu hinterlegen, die dann wiedererkannt werden müssen. Da geht man üblicherweise so vor, dass diese Angriffsmuster als Satz von Regeln kodiert sind und dass man dann eben eine Faktenbasis und diese Regelbasis hat und das Faktenbasis, also der Systemzustand, Auslastung, Länge von irgendwelchen Tabellen, Monitoring-Daten, Audit-Records und die Vorgehensweise dann so ist, dass man prüft, ob die Prämissen irgendwelcher Regeln erfüllt sind und dann prüft, ob alle Prämissen dieser Regeln erfüllt sind, weil Regeln, bevor sie feuern, haben ja unter Umständen mehrere Bedingungen, die gleichzeitig erfüllt werden müssen. Und dass man dann alle anwendbaren Regeln, die eben deren Prämissen erfüllt sind, sammelt und gegebenenfalls dann eine Konfliktauflösung durchführt, wenn mehrere Regeln zutreffen. Das kann so banal sein wie bei den Firewalls, dass es einfach eine Reihenfolge gibt, eine feste Reihenfolge und die erste Regel dann einfach genommen wird. Oder es kann auch sein, dass man wirklich eine relativ komplexe Bewertung und Auswahl der anwendbaren Regeln vornimmt und dann aufgrund irgendwelcher Kriterien die beste Regel auswählt und dann auch diese Regel anwendet, was bedeutet, dass man irgendwie, dass das System aktiv wird von sich aus. Andere Systeme arbeiten mit nicht regelbasiert, sondern mit State Charts, sodass jedes Angriffsmuster durch einen solchen endlichen Automaten, durch so eine State Chart beschrieben ist. Man befindet sich zuerst im Initialzustand und wenn eine ganz bestimmte Aktion zutrifft, die zu einem ganz bestimmten Angriffsmuster dazugehört, dann würde man in einen Folgezustand übergehen. Und wenn dann weitere Aktionen stattfinden, die wiederum auf dieses Muster passen, dann verdichtet sich immer mehr die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Angriff dieser Art handelt. Und irgendwann ist man dann sich sicher, dass es sich um einen Angriff handelt. Und das wäre dann der Endzustand dieser State Chart, der dann auch entsprechend Alarm auslöst. Und das kann man sich so in einer Matrix vorstellen, dass hier von, wenn es also wirklich einfache Sequenzen sind und diese State Charts keine Verzweigungen enthalten, dann könnte man das in so einer Matrixform niederlegen, dass man einfach von links nach rechts hier durchläuft. Das wären die unterschiedlichen Stufen hier, bis man im Endzustand angelangt ist, wo man dann sicher ist, dass dieser spezifische Angriff jetzt gerade stattgefunden hat. Okay. Ja, damit neigt sich das Ganze dem Ende entgegen. Hier sind noch ein paar Literaturhinweise. Speziell zu diesen Dingen wie Intrusion Detection oder Firewalls. Hier auch nochmal Intrusion Detection. Zum Schluss nochmal der Hinweis über die nach Meinung von Experten im Moment größten Bedrohungen im Internet, aufgelistet nach ihrer Bedeutung. Diese Umfrage hat 2008 stattgefunden von dem SANS Institute in Maryland, eine der bekannteren Adressen im Zusammenhang mit Sicherheitssurveys, möchte ich sagen. Nummer 1 sind also Website-Angriffe, die Browser-Schwachstellen ausnutzen und die mittlerweile immer aufwendiger und raffinierter werden. Zweites, das waren diese Botnets, also diese schlafenden Programme, die irgendwo auf harmlosen Benutzerrechnern abgespeichert sind. und für beliebige Angriffe dann genutzt werden können. Bedrohung Nummer 3 sind Spionageaktivitäten durch Organisationen, die einen hohen Grad an Professionalität und ein hohes Maß an Ressourcen, über die sie verfügen, aufweisen. Sowohl auf militärischem Gebiet als auch auf wirtschaftlichem Gebiet, also Industriespionage, als auch ganz hundsgewöhnliche Kriminalität, wo es eben darum geht, irgendwelche Kreditkarteninformationen rauszukriegen oder ähnliches. Zunehmend von Bedeutung ist das Gebiet Mobiltelefone. In dem Maße, wo Mobiltelefone nicht mehr geschlossene Geräte sind, sondern Plattformen mit Windows Mobile oder anderen Betriebssystemen drauf, die relativ offen sind, wo man dann auch beliebig Applikationen runterladen kann, die per IP erreichbar sind, wo in dem Maße, wie also ein Mobiltelefon wie ein normaler Rechner aufgebaut ist und reagiert und benutzt wird, nur halt ein bisschen kleiner und tragbarer, sind sie eben auch Ziel von irgendwelchen Angriffen. Und das betrifft eben auch Android und nicht nur Windows Mobile. Thema 5, angeblich Angriffe von Angehörigen der eigenen Institution, also Insider-Attacks. Dann Identitätsdiebstahl, besonders unangenehm. Gibt es auch interessante Bücher darüber zu lesen, die schon einige Jahre alt sind, aber an Aktualität noch zugenommen haben. Dann auch immer raffiniert werdende Spyware. Also mittlerweile ist der Fokus nicht mehr einfach nur Schaden anrichten, sondern wirklich Informationsgewinnung für weitere kriminelle Zwecke. Dann Web Application Security Exploits. Social Engineering haben wir auch drüber gesprochen, auch zunehmend raffinierter werdend durch eine Mischung, also durch eine orchestrierte Vorgehensweise mit Voice-over-IP und Event-Phishing und anderen Möglichkeiten, die aufeinander abgestimmt sind, sodass Sie wirklich den Eindruck haben, da ist alles in Ordnung und Ihre ganzen Sicherheitsmechanismen ausgeschaltet werden. Und dann eben auch andere Peripheriegeräte, die an Ihrem Rechner vielleicht dranhängen oder über USB erreicht werden können. Also Angriffe über infizierte USB-Drives, GPS-Systeme. Dann gibt es ja diese elektronischen Bilderrahmen, wo Sie dann irgendwelche JPEGs oder sowas draufladen können. Und wenn die dann auch noch durch angeblich vertrauenswürdige Organisationen verteilt werden, dann ist ihr Sicherheitsalarmniveau auch nicht so hoch, wie es sein sollte. Ich gebe das jetzt einfach hier mal so weiter, ohne es gegengecheckt zu haben. Ist eine relativ vertrauenswürdige Quelle und beruht auf einer Expertenbefragung.
Nummer 10 gibt es sogar ein ganz krasses Beispiel für.
Gibt es ein gutes Beispiel?
Ja, und zwar vor ein paar Jahren, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Seagate oder Western Digital war, die haben Festplatten ausgeliefert, frisch verpackt, wo Viren drauf waren.
Sehr unangenehm. Ich habe kürzlich auch mal von einem Kollegen hier aus dem eigenen Haus so einen USB-Stick in die Hand gedrückt gekriegt, weil er seine Präsentationsfolien auf mein Notebook packen wollte. Und das war auch total verseucht. Aber einem Kollegen vertraut man natürlich, aber man sollte nicht dem Kollegen misstrauen, sondern seinen Kenntnissen über IT-Security oder seinen Vorsichtsmaßnahmen, was das betrifft. Ja, dann noch zum Abschluss einige Hinweise. Im Wintersemester geht es mit der AG Rechnersicherheit weiter. Außerdem wird ja praktisch im Anschluss an diese Lehrveranstaltung ein Praktikum Rechnersicherheit angeboten, Donnerstag 16 bis 18 Uhr. Ich vermute, dass es da wieder, ich habe das jetzt nicht kontrolliert. Wissen Sie das, Herr Streibelt? Auch nicht. Darüber hinaus habe ich gerade eine Liste von Lehrveranstaltungen in die Hand gekriegt, wo aber wohl noch keine Räume feststehen, von unserem neuen Kollegen Jean-Pierre Seifert, Professor für Security in Telecommunications, der also jetzt die nächsten, beginnend mit diesem Wintersemester, eigene Security-Vorlesungen anbieten wird. So wie ich das gesehen habe, wird es da eine ganze Reihe unterschiedlicher Lehrveranstaltungen geben, auch Seminare. Also für diejenigen, die daran interessiert sind, ein deutlicher Gewinn an Möglichkeiten. Ja, damit bin ich am Ende, bedanke mich auch im Namen von Jörg, den Sie ja noch sehen werden, für Ihre Teilnahme. Ich hoffe, ich habe Ihr Interesse an diesen Themen IT-Security wecken können, wenn nicht Sie ohnehin schon wach waren. Ja, und wenn Sie an der Klausur teilnehmen wollen, die am 23.07. stattfindet, dann sollten Sie sich bis zum 17.07. bei uns im Sekretariat dazu anmelden. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine geruhsame Semesterferien, das heißt, das ist ja der falsche Begriff, vorlesungsfreie Zeit, die Sie zum Lernen verwenden können, und einen weiteren angenehmen Verlauf des Studiums.